Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mal reingeschalten hast und zuhörst, denn heute haben wir ein sehr interessantes Interview mit Raphael Peyer. Er ist Videograf, hat eine Agentur, ist auch ehemaliger, sage ich jetzt einmal, Fashionblogger, einer der ersten in Wien, einer der ersten männlichen in Wien. Und er beschreibt sein Profil als Soft Male Attitude. Wir sprechen heute über Weichsein als Mann, wir sprechen über Feminismus, wir sprechen über die Selbstständigkeit, über Meditieren, wir sprechen über sehr viele interessante Themen und ich habe so viel gelernt in diesem Interview, deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch einiges mitnehmen. Hallo Raphael.
Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
Wie geht's dir?
Sehr gut, danke.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du schon in meinem Podcast reingehört hast, aber du kennst die erste Frage. Feierst du dich selbst?
Ich würde sagen, sich selbst zu feiern, da muss man aufpassen, da kann man auch einen Katzenjammer davon bekommen. Mhm. Also wichtiger für mich wäre zu sagen, feier, dass du am Leben bist eigentlich und das am besten jeden Augenblick.
Ja, okay, finde ich gut. Bist du generell ein Mensch, der im Augenblick lebt?
Absolut, ja. Also ich versuche so weit es möglich ist und im Endeffekt der Augenblick ist ja das Einzige, was real ist, würde ich sagen.
War das immer schon so bei dir?
Eigentlich schon, ja. Ich bin eher ein Typ, der... Ich meine, ich habe ein bisschen eine Tendenz, in die Zukunft zu gehen. Mhm. Sachen, die halt in der Zukunft liegen, einfach auch schon im Kopf immer durchzuspielen und durchzuplanen. Mhm. Vielleicht ein bisschen Control-Freak, keine Ahnung.
Okay. Aber muss man ja auch ein bisschen sein. Ich meine, du bist auch selbstständig.
Ja.
Und da geht es halt nicht ganz ohne Planen.
So, jein.
Jein. Weil es kommt schon. Immer alles, wie es kommt.
Genau, so ist es.
Man sagt oft, man kann nichts planen, aber man versucht es zumindest.
Genau, und ab und zu, du weißt, dass die Aufträge kommen halt wirklich so kurzfristig teilweise rein. Mhm. Und planen ist dann halt oft nicht. Also man geht dann halt hin und hofft, dass es halt irgendwie passt. Aber so 99,9% passt dann Gott sei Dank immer.
Das stimmt, ja.
So wie heute.
So wie heute, ja. Ja, das war auch eigentlich sehr spontan. Wir haben uns kennengelernt bei einem Videodreh von Toyota und dann haben wir uns eigentlich sehr schnell ein Podcast-Interview ausgemacht.
So war es, ja.
Ja. Erzähl doch einmal ein bisschen von dir. Ich glaube, die Leute sind interessiert, mal zu wissen, wer hier sitzt und was du so machst.
Ja, also ich bin ja eigentlich einer so der ersten Männerblogger fast, würde ich sagen. Also wirklich... Instagram angefangen mit 2011, also fast vom Anfang an war ich dabei.
Damals bekannt unter Lionheaded.
Genau, so ist es. Habe ich gerade mal ein bisschen geswitcht, weil das passt irgendwie nicht mehr. Lionheaded war halt wirklich nur ein Username und Instagram war ja am Anfang wirklich nur Fun, also da war überhaupt nichts hinten. Das war einfach mein Username und ich habe ihn halt auf Instagram genommen und das war es eigentlich und damit hat das alles angefangen und wie gesagt 2011 dazugekommen. Und von dem hat das dann eigentlich, bin ich dann zum Männerbloggen sozusagen gekommen und hat auch super funktioniert. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich eigentlich mehr selber produziere und was wir halt für Firmen produzieren. Und ja, also mein Bloggen ist eigentlich fast nur mehr wieder Hobby geworden. Mhm.
Und du hast eine Videoagentur, also eine Filmagentur?
Nein, wir haben eigentlich eine Social Media Agentur auch, wo wir hauptsächlich wirklich große Kunden betreuen und halt von allem, also wirklich vom ganzen Package, wo wir wirklich auch selber posten, aber auch einfach nur Workshops teilweise oder halt nur die Content-Produktion. Also ich bin halt hauptsächlich in der Content-Produktion, ich mache meistens Videos, aber ab und zu halt auch Fotos, ja.
Okay. War dein Weg geplant eigentlich, so wie du es gemacht hast?
Nein, nie.
hast du andere Ziele gehabt oder andere
Vorstellungen? Ich muss sagen, ich war nie so der Zielmensch. Eben dadurch, dass ich viel im Hier und Jetzt bin, lasse ich viel einfach passieren und schaue, was rauskommt. Mhm. Und wirkliche Ziele waren eigentlich, also jobmäßig und so hatte ich nie wirkliche Ziele, dann vielleicht eher in anderen Bereichen. Mhm. Aber im Job eigentlich, ja. Also natürlich, ich habe auch im Handel angefangen und da wollte ich Manager sein. sein, das habe ich eh dann geschafft und das hat super gepasst, aber es hat halt immer was gefehlt im Handel, das ist halt nicht kreativ und jeder Tag ist eigentlich dasselbe und das hat mich extrem gestört, also täglich grüßt das Murmeltier, es war für mich tödlich, also es war wirklich ein Bore-out. Ich habe daneben Kunst gemacht und alles, was man halt irgendwie machen kann, damit man auch irgendwie seinen Kopf was zu tun hat. Aber ja, es ging einfach nicht. Also ich habe lange dann schon gesucht, selbstständig zu sein, mit verschiedenen Sachen auch, eben mit Kunst, mit einer BMX-Marke mal, also wirklich verschiedene Sachen probieren. Und aber lustigerweise, das, was dann passiert ist über Instagram, das war eigentlich nur Zufall.
Du kommst aus der Modebranche, gell?
Ja, so ist es. Modeschule gemacht auch, ja.
Okay. Das heißt, du hast dann im Handel in der Modebranche gearbeitet?
Genau. Das längste war bei Gucci, 7 Jahre am Kohlmarkt hier. Und ja.
Wie war die Arbeit dort für dich?
Auch monoton.
Auch monoton, ja. Ich glaube, es gibt so Menschen, also ich gehöre auch nicht dazu, aber es gibt Menschen, die brauchen das
so
Monotone
ist es.
Extrem.
Ja.
Und es gibt welche, die können das nicht.
So ist es. Und ich sage immer, ich feiere diese Leute, die das können, dieses Monotone, weil wir brauchen die. Also ich bin echt happy für jeden, der das macht und verneige mich vor denen, aber ich kann es nicht. Also es killt mich einfach.
Das verstehe ich zu 100%. Ich habe mal was gelesen, wo ich mich sehr verstanden gefühlt habe. Das waren zwei Typen von Menschen, die Taucher und die Scanner. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee, noch nicht.
Und Scanner sind typisch dafür, dass wenn sie etwas machen, machen sie es zu 150%. Sie bleiben an dem dran, bis es perfektioniert ist und können sich auch nur auf dieses eine fokussieren. Und dann gibt es eben die Taucher, die nicht nur ein Buch lesen können, sondern 5 Bücher gleichzeitig lesen müssen, nie beenden, immer anfangen, 10 Sachen gleichzeitig machen, nicht zu 150%, aber alles zu, keine Ahnung, 80-100%. Und damals habe ich das gelesen und habe mich so verstanden gefühlt, weil ich mir immer gedacht habe, es stimmt mit mir nicht. Warum kann ich nicht einfach mal ein Buch lesen und es fertig lesen? Sondern ich habe es halt immer angefangen, dann das nächste, weil es halt einfach schnell langweilig wird. Und ich glaube aber gerade bei dir in deiner Branche brauchst du das auch, weil du hast Kunden von, was war dabei? Ich glaube Hornig, das Café.
Zum Beispiel, ja, wir haben Fürster Biene zum Beispiel. BMW. Wir haben BMW geschuttet, wir machen Mercedes.
Wahnsinn.
Also alles Mögliche eigentlich. Viva Maya zum Beispiel auch.
Ja.
Schutten wir oft. Und also es ist wirklich durch die Bank halt, es ist jeder Tag anders. Also es gibt keinen gleichen Tag eigentlich.
Aber das ist gut.
Ja.
Du hast auf deiner Instagram-Seite, wo du jetzt nicht mehr Lionheaded heißt, sondern Raphael Peyer, verlinke ich dann auch, du hast dort stehen Soft Male Attitude.
Ja, genau.
Beschreib das mal.
Das ist mir eben so wichtig, also wirklich schon immer eigentlich, weil mich stört halt diese Maskulinität, die toxische vor allem halt und auch diese Einstellung, was Männer halt immer haben. Ich bin am Land aufgewachsen und dort gab es halt eigentlich 99,9% toxische Männer, würde ich mal sagen. Und es war immer etwas schwierig. Ich meine, ich bin ein Heteromann. Nichtsdestotrotz hat mir das nie gefallen. Also ich habe das immer abgelehnt. Und das hat mich immer gestört. Einfach dieses Laute, dieses zur Schau stellen. Das hat mich eigentlich, das war mir immer einfach komplett zuwider. Und ich meine, ich habe heute gerade einen Artikel gelesen von dem, wie heißt er nochmal, von Heres? Ja, sag, keine Ahnung, wie das genau heißt, müssen nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben, Was kosten Männer? Ein Deutscher, so ein Wirtschaftswissenschaftler und auch eigentlich Männerberater ist das. Und der hat ihm ein Buch geschrieben, Was kosten Männer? Und vor allem diese eben toxische Masculinity oder halt das Verhalten dazu. Und es ist, er hat so circa Pi mal Daumen ausgerechnet, in Deutschland sind es 63 Milliarden Euro.
Was
uns dieses Verhalten kostet, dieses Toxische.
Boah,
also man sagt immer das Toxische, ja, das ist ja nur, das kann man ja so abtun, das macht ja nichts. Und ja, sind halt Burschen, gell, die dürfen das schon. Aber in Wirklichkeit kostet es uns am Ende eben wirklich so viel Geld. Also es ist zum Beispiel 94% der Männer sind, 94% der Insassen im Gefängnissen sind Männer. Zum Beispiel. Das ist schon mal wieder ein ganz klares Beispiel. 80% zum Beispiel der Männer sind an illegalen Drogen. Sind eigentlich 80% der Männer, also nur 20% Frauen, 80% sind Männer von diesen.
Interessant.
Und dann müssen wir halt noch reden über Verkehrsgehabe natürlich.
Ja.
Und das ist einfach irre. Also dieses eben, einfach dieses zu tun, dieses Macho-hafte, dieses Patriarchat, das eigentlich noch so stark ist. das alleine macht eben wirklich, dass es eben den Staat extrem
Wahnsinn.
Viel Geld kostet. Wahnsinn. Ja, ist lustig, aber es ist einfach...
Extrem interessante Info, ja. Danke.
Gerne. Weil lange mal eben, ich habe mich, es hat mich immer gestört. Es hat mich einfach immer komplett gestört. Ich meine, jetzt haben wir wirklich Fakten, wie unnötig es eigentlich ist, dieses Gehabe.
Aber das ist als, ich kann mir vorstellen, als gerade am Land, als kleiner Bursche, wo man dann nicht zu den Jungs gehört, die sich schlägern, die laut sind, die die Mädchen hänseln oder was auch immer, stelle ich mir nicht leicht vor.
Ja,
oder wie war das
ich mein,
damals?
Ich meine, ich bin halt so, dass ich eigentlich immer sehr zurückgezogen war. Mhm. Und meine erster Freund war sozusagen eine Freundin, also wirklich schon von jungen Jahren. Mit dem konnte ich einfach, das hat für mich gepasst, also das war wunderbar. Und dann hatte ich eigentlich immer, wenn ich Burschenfreundschaften hatte, maximal ein bis maximal zwei Freunde.
Mhm.
Und das war es eigentlich. Und das hat für mich super gepasst. Und meistens waren das halt dann auch eher Burschen, die mich halt auch verstanden haben, sage ich mal. Also nicht jetzt die super hetero-Prolos, sondern einfach wirklich, ja, für mich halt normale Menschen, nenne ich es mal. Weil das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will.
Ja.
Weil ich bin absolut Feminist, weil man muss Feminist sein im Moment, weil eben das Patriarchat noch immer so stark ist. Aber wenn wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir alle unter Anführungsstrichen normale Menschen sind und alle wirklich normal, halbwegs normal funktionieren, dann gibt es da eben keine Grenzen eigentlich mehr und nichts. Und, ja.
Bist du der Meinung, dass es viele Männer gibt, die so denken wie du?
Gott sei Dank gibt es eine Änderung und ich glaube auch, dass man es nicht aufhalten kann. Also da bin ich hundertprozentig überzeugt. Man kann das nicht aufhalten, dass es einfach Gleichberechtigung, wirkliche Gleichberechtigung irgendwann geben wird.
Mhm.
Aber es dauert, wie wir wissen, wahrscheinlich noch, ja, keine Ahnung, 10, 20 Jahre, was auch immer, vielleicht auch 100.
Ja,
wir wissen es nicht.
Es zieht sich schon lange.
Absolut, ja. Und es ist halt einfach, Gott sei Dank, jetzt die Woke-Kids helfen ein bisschen, auch die TikTok-Kids teilweise und so. Die sind einfach schon ein bisschen woker. Ich hoffe, dass sie es halt auch wirklich in der Praxis umsetzen, weil da hapert es dann oft. Also viele sind natürlich nach außen dann oft, ja, ich bin so eben toxisch, I don't like it.
Mhm.
Und am Endeffekt gehen sie dann da, finden sie es doch irgendwie anziehend oder geil zum Beispiel.
Mhm.
Also ja, dieses Paradoxon, das haben wir halt oft in unserer Gesellschaft, dass viele nach außen hin toll, toppe Menschen sind und dann nach innen hin, ja, schaut die Welt halt anders aus.
Was denkst du, woher das kommt oder wo das Problem beginnt bei, ich sag mal, diesem proletarischen Verhalten von vielen Männern?
Also es beginnt wirklich ganz, ganz früh. Also dieser Forscher sagt da zum Beispiel auch, dass es wirklich unbewusst so ist, wenn jetzt eine Frau einen Burschen kriegt im Bauch, dass sie weniger mit dem Bauch redet anscheinend, gab es irgend so eine Studie, und dass sie den auch weniger streichelt schon, den Burschen.
Okay.
Also es ist lustigerweise, fängt es hier schon irgendwie komischerweise echt so unbewusst schon an und das ist wirklich dieses starke Patriarchat, was wir halt nach wie vor haben und diese starken Geschlechterrollen.
Ja.
Und die sind ja überall, also du kommst nicht aus, die sind in der Werbung, die sind einfach überall und das ist halt echt heftig und da rauszugehen, es wird dauern.
Es liegt, glaube ich, viel, also ich glaube auch, es liegt viel an den Eltern.
Ja, ich meine, so ist es, ja, absolut.
Ja.
Ich hatte eine Hippie-Mama zum Beispiel.
Ja?
Ja, und deswegen, meine Mama hat mir auch einen Puppenwagen gekauft mit einer Puppe damals schon.
Cool.
Ich bin jetzt doch schon 40, also das ist schon ewig her. Und aber ich muss gestehen, es hat mich von Natur aus jetzt nicht interessiert. Also der Puppenwagen war halt dann wirklich für die Katze zum Rumfahren. Aber für mich selber war es dann, ja, irgendwie ging's. Also die Puppe lag dann halt
cool.
in der Ecke.
Und ich finde es auch stark von deiner Mama, weil sie wird sich auch etwas vor allem damals anhören können von, keine Ahnung, anderen Müttern, die dann sagen, naja, aber ein Puppenwagen ist ja für ein Mädchen, was eine typische Aussage ist. Oder Babyparty, na, wenn es blau ist, ist es ein Junge, wenn es rot ist, ist es ein Mädchen, was absolut, ich finde es bescheuert. Und ich finde es auch bescheuert, dass das Gewand gerade bei Babys noch so stark getrennt wird.
Ja, das ist zum Beispiel, das finde ich auch komplett bescheuert. Und damit fängt es eben, das ist auch ein Problem. Und vor allem das Lustige ist, in der Geschichte gesehen hat es das nicht gegeben.
Mhm.
Weil zum Beispiel, ich weiß es nicht wie lange her, aber es war, ich glaube, 100 Jahre oder 200, war es eigentlich so mit den Königen und Kaisern, dass die eigentlich rot und die Burschen haben immer rosa getragen.
Okay,
also es war ganz eigentlich umgekehrt. Und die Mädels und zum Beispiel die Mutter Maria wurde im Christentum immer in blau dargestellt.
Mhm.
Also es war eigentlich komplett umgedreht.
Stimmt.
Angefangen hat das eigentlich mit dem Blau für Burschen durch die Jeans eigentlich und so Uniformen oft. Matrosenuniformen und sowas, dann ist das Blau so ein bisschen männlich geworden,
ja,
weil eben das war Arbeitskleidung. Und das ist zu den Männern gekommen. Und das Rosa ist eigentlich lustigerweise nur durch die Werbung so dominant geworden. Also Barbie hat ja angefangen, die Barbie-Verpackung eigentlich rosa zu machen und das so als ihre Icon-Farbe zu machen. Und dadurch ist das eigentlich nochmals so extrem, also dadurch ist es eigentlich wirklich aufgekommen, dass Mädchen rosa sind. Also es ist eigentlich Werbung, die uns da beeinflusst hat.
Wie immer. Ja. Aber wow, ich lerne sehr viel krass. Das ist echt cool. Kannst du dich noch erinnern, oder hast du das mitbekommen bei der Höhle der Löwen, wie diese Pinky Gloves...
Ah ja, das war lustig. Also nur so am Rande, aber ja.
Da, also ganz kurz für alle, die es nicht kennen, es war eine Gruppe, ich glaube, von 3 Männern, die haben eine neue Erfindung kreiert, dachten sie zumindest. Das waren pinke Handschuhe, Gummihandschuhe, und sie haben gesagt, die sind so praktisch für die Frau, weil wenn die Frau ihre Menstruation hat, dann kann sie diskret und, was haben sie alles gesagt, diskret und hygienisch das entfernen, ohne dass es jemand mitbekommt. Was absoluter Wahnsinn war, weil, also wie oft sieht man einen Typen irgendwo an einer Straßenecke pinkeln? Und ich glaube, undiskreter geht es gar nicht.
Könnte man auch Handschuhe verwenden.
Oder es ist in einem Instagram-Account gestanden mit Blue Lulu, eine blaue Flasche für Typen, damit sie auch diskret urinieren können.
Ja, super.
So viel zu dem. Aber das Problem an dem Ganzen war damals, dass es sehr viele Aufstände gegeben hat, weil eben das 3 Männer sind, die glauben, sie haben irgendeine Ahnung, wie es ist, eine Frau zu sein. Da würde es mich interessieren, hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass jemand gesagt hat, was redest du denn über Feminismus, du kennst dich doch nicht aus, du bist ja keine Frau oder was, ich glaube, du bist verheiratet, das heißt, du kriegst es schon mit, wie es ist als Frau natürlich, aber so wirklich direkt, hat sich da schon mal jemand aufgeregt oder sich beschwert?
Eigentlich nicht, nein. Also ja, also ich glaube, es wird trotzdem generell Gott sei Dank noch relativ positiv gesehen, wenn man als Mann Feminist ist.
Ja.
Also natürlich nicht bei allen toxischen Männern jetzt, aber die haben mich eh nie interessiert. Also ich meine, eigentlich muss ich sagen, sie müssen mich interessieren, weil es wäre eben schön, wenn ein bisschen eine Veränderung kommen würde. Natürlich, aber prinzipiell ja. Also habe ich mit denen nichts zu tun. Also deswegen eigentlich nie.
Verstehe ich auch irgendwie. Also ich finde es cool, dass du das machst. Und ich glaube, dass, also in meinem Weltbild und in meinem Umfeld kenne ich nicht viele Männer, die sagen, das ist unfair Frauen gegenüber, das geht so nicht. Oder die irgendwie in Richtung Feminismus gehen, weil die meisten sagen, naja, das ist übertrieben.
Ja,
natürlich, ich würde es in der Position auch sagen, dass es übertrieben ist, weil mir geht es ja gut oder es passt ja alles für mich.
Ja, es ist halt eben leider noch nicht, also eben gerade der Feminismus wird noch gebraucht. Eben. Wir wissen alle, dass Frauen weniger noch immer verdienen und das ist immer, also es gibt echt auch viele Probleme an jeder Ecke eigentlich. Ja.
Ich glaube, die Karenz wird auch immer kürzer.
Eben. Aber es ist auch jetzt, beim eben auf die Jobwelt zu gehen oder Fotografen zum Beispiel, Videografer, es sind halt meistens Männer. Also ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie viele, aber auch bei den Fotografinnen, also es sind eigentlich immer Männer, auch Leica. Und wenn du das anschaust zum Beispiel, einer, wo alle sagen, Leica, ja so cool, aber wo sind die Frauenfotografen bei denen? Wo?
Ja.
Es sind immer noch meistens, böse gesagt, old white man. Also es ist wieder, selbst bei Leica teilweise. Ich meine, das ärgert mich halt, solche Dinge.
Ja.
Und ich meine, jetzt Nikon macht jetzt gerade ein bisschen Unterschied. Jetzt eben meine Frau auch dabei ist mit dem Film Facets, wo sie eben wirklich ein bisschen auf die Frauen eingehen auch.
Cool.
Und wirklich schauen, da was aufzubauen. Und ich finde das eben so wichtig, weil es muss einfach komplette Gleichberechtigung sein. Es darf eigentlich keinen Unterschied mehr geben.
Ja. Es gibt auch keinen Grund dafür.
So ist es.
Was ich oft gehört habe, war, wenn man jetzt auf die Berufe geht und man sagt, ja, bei diesem Beruf sind es hauptsächlich Männer und ich sage jetzt einmal irgendwas Extremes wie auf der Baustelle. Und dann hört man immer, naja, weil es unfair ist, wenn eine Frau auf der Baustelle arbeitet, weil die ist nicht so stark und die kann nicht so viel machen und die bekommt dann natürlich weniger Geld, weil sie nicht so viel machen kann wie die Männer.
Das ist absoluter Blödsinn, weil es kommt, also gerade auf der Baustelle mittlerweile sind halt viele Maschinen.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Und ich meine, ich filme ja für die Festalpine und filmen, versuchen da auch immer jetzt ein bisschen Frauen zu kriegen. Also ich freue mich natürlich immer, wenn wir mehr Frauen zeigen. Und ja, die sind eigentlich selbst da eigentlich wirklich gut integriert und das ist echt cool und das taugt ihnen und es ist echt, also siehst du echt viele Frauen, die echt bei Jobs sind, was, wo eben man sagt, das ist zu dreckig oder zu hart oder was auch immer.
Ja, weil was ich mir schwierig vorstelle als Frau, ist es, in so einen Beruf zu gehen ohne dass man sich dann unwohl fühlt, weil Männer oder toxische Männer oder sehr testosterongesteuerte Männer gerne einfach ungut sind zu einem. Also ich habe wirklich mal überlegt, ob ich ein Reel mache. Ich war, wie ich noch im 7. gewohnt habe, waren irrsinnig viele, da sind immer Baustellen, überall. Und da waren irrsinnig viele Baustellen und bei jeder Baustelle, wo ich vorbeigegangen bin, es ist egal, was ich angehabt habe. Also ich könnte in einen Müllsack gehen. Immer gepfiffen, geschrien.
Klassiker.
Also Wahnsinn. Und ich habe echt überlegt, ob ich einfach jede Baustelle mitfilme, weil das glaubt ja keiner. Es sagt immer jeder, ja, die sehen den ganzen Tag keine Frauen und keine Ahnung, natürlich sehen sie es. Man sind auf offener Straße.
Ich meine, das ist halt echt, das ist ein echt schwieriges Problem, finde ich.
Ja.
Also das, ich meine auch die Dickpics. Ich meine, ich kenne keine Frau, die Dickpics geil findet. Vielleicht zur Belustigung noch.
Ja, ja, untereinander.
Ja, genau.
Also hier nochmal ganz offiziell, das ist nicht geil. Das ist einfach nur, also ich finde es ekelhaft, wirklich.
Also für mich, und das, da müssen sich halt die Männer echt ändern. Da sollen sie bitte zu diesem Wissenschaftler gehen, weil der macht Männerberatung in diesem Bereich.
Interessant.
Und sollen eigentlich wirklich die alle mal aufklären, weil eben, es ist einfach nicht cool.
Ja.
Und das, Gott sei, und ich meine, ich muss sagen, Gott sei Dank sind die die Frauen jetzt auch ein bisschen anders und auch ein bisschen offener für weichere Männer und für Anführungsstrichen. Und wollen eigentlich auch nicht mehr dieses Toxische eigentlich. Also man, das kann schon immer kurz spannend sein, ja klar, von dem brauchen wir jetzt nicht reden. Aber prinzipiell so als Langzeitpartner oder was auch immer, glaube ich, will das eigentlich jetzt fast keine Frau mehr.
Es ist auch anstrengend, ja.
Eben, es ist nur anstrengend, kostet, raubt komplett Energie und ja, es ist komplett unnötig. Also, und das Lustige ist ja, dass Männer, das eben, das ist alles anerzogen. Das ist wirklich leider zu wahrscheinlich 90% oder mehr so anerzogen einfach immer.
Ja.
Weil du musst immer den Starken raushängen lassen und den Mädels, wenn man unter Männern ist, muss man immer sagen, ja, schaut er die an. Und es ist immer, das ist alles so, als wäre es, ja, wirklich anerzogen und man muss das machen. Also es ist so, du musst das machen. Wenn du das jetzt nicht machst, bist du schon uncool, mehr oder weniger, weil du das nicht machst. Und das ist halt das harte Problem, weil, ja. Und Gott sei Dank gibt es eben ein bisschen einen Umbruch. Ich meine, ich bin in der Modewelt, da war es halt immer anders. Ich war immer von anderen Männern umgeben.
Ja.
Und ich meine, ich würde eh sagen, fast der schwule Mann ist eigentlich der bessere Mann sogar jetzt unter uns gesagt. Er ist einfach normaler und er ist einfach gerade. Ja, so ist es.
So wie es sein sollte.
So ist es, ja. Und ja, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber trotzdem, prinzipiell sind sie einfach viel normaler eigentlich, eben auch mit dem Geschlechterumgang.
Deswegen sagen auch, also so viele, auch meine kleine Schwester, die hat einen ihrer besten Freunde, der auch homosexuell ist, der war auch schon in Wien, bei mir, also wie sie bei mir geschlafen haben, und sie hat gesagt, sie ist so gern mit ihm, weil es einfach so angenehm ist.
Ja, eben.
Und ich kann es mir gut vorstellen, weil entweder, also ich hatte das oft, und ich kriege es auch bei meiner Schwester mit, bei meiner Kleinen, sie ist jetzt 19, aber für mich noch klein, man bekommt es mit, man hat das Gefühl, hey, ich verstehe mich mit diesen Männern, und dann, so schnell kann man gar nicht schauen, kommt ein, ja, die wollen mehr. Also es geht irgendwie teilweise gar nicht anders, weil man sich dann gut versteht und ein Mann oft dieses Nette als Flirten oder keine Ahnung interpretiert, und dann ist es sofort vorbei, und deswegen verstehe ich es auch, dass sie es so angenehm findet, mit ihrem schwulen Freund einfach viel zu machen, weil es da irgendwie keine unangenehmen Situationen gibt, weil er respektvoll ist, weil die über alles reden können, was eigentlich mit jedem möglich sein sollte, aber ist es halt einfach nicht. Das ist einfach schwierig.
Absolut, ja, das ist halt, ich meine, ja, ich meine, das ist auch wirklich vielleicht sogar in der Natur zugrunde liegend bei den Männern, dass sie halt doch sich vorpflanzen müssen, blöd gesagt.
Ja.
Also es liegt auch an dem ein bisschen, natürlich, wenn der Mann jetzt nicht vergeben ist, glaube ich schon, dass man immer irgendwie im Hinterkopf hat, naja.
Vielleicht.
Leider auch, also das muss man auch sagen, aber da ist halt wieder der Punkt, ich meine, ich finde, der Mensch sollte sich ja weiterentwickeln eigentlich immer. Und das ist halt, das ist natürlich nicht einfach, gerade bei Trieben auch.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich sogar eine der schwierigsten Sachen, vielleicht seine Triebe zu überwinden. Aber es sollte halt eigentlich schon auf der Agenda stehen, ja.
Ja.
Und ja.
Ich habe ja in meinen Interviews eigentlich auch nicht beabsichtigt oder irgendwie nach einem Verfahren, aber ich habe eigentlich hauptsächlich Frauen in meinen Interviews. Ich habe bis jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Männer gehabt. Ich glaube sogar, du bist der 4. von sehr, sehr vielen Interviews. Mein Podcast ist ja ein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, alles in Richtung Mindset in Verbindung mit Business. Und da zeigt sich für mich auch irgendwie wieder, dass da hauptsächlich Frauen irgendwie ein Know-how haben oder integriert sind oder interessiert sind, weil ich das Gefühl habe, gerade in Richtung Mindset, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, Männer sich davon abgrenzen, weil das, Entschuldigung die Aussage, aber die wird halt einfach oft verwendet, ja, das ist gay.
Ja, ja, so ist
ja,
es.
Ja, das ist schwul.
Alles, was emotionaler oder genau, halt irgendwie auf eben Persönlichkeitsbildung geht,
ja,
da steigen eben die Männer schon wieder aus, ja. Wie und du sagst, das ist...
Es ist traurig und es ist halt auch, das Lustige ist, dass wenn ich dann einen Mann frage, würdest du sagen, dass du so erfolgreich sein würdest in deinem Business ohne Persönlichkeitsentwicklung? Jeder sagt nein. Weil so du musst es. Dich mit dir beschäftigen so und das es. Sind aber auch Emotionen, die dazugehören.
Absolut.
Aber so zugeben wird es irgendwie niemand.
Nein, weil es eben, es ist so gelernt, wie wir eben gesagt haben, ja, als Kind wirst du schon so von der Mama, ja, du bist ja ein Mann, du bist ein Indianer, kennt keinen Schmerz, habe ich auch immer
genau,
gehört.
Genau, genau.
Es ist halt immer, du wirst die ganze Zeit eigentlich so komplett genau dahin gepusht und immer und immer. Und ich eben, wie gesagt, ich hatte ja Glück mit meiner Hippie-Mama, dass das ein bisschen offener war. Aber prinzipiell, also eben, wenn ich in einer normalen Familie wäre, who knows, wo ich gelandet wäre.
Ja.
Aber es ist leider echt, du wirst immer dahin gedrillt und ja, eben auch mit den, natürlich, dann kommst du in die Schule, die Lehrer sind auch so.
Genau,
es ist
ja
immer, du wirst immer, ja, du bist doch ein Mann, du musst das doch aushalten, du darfst nicht weinen, es ist eigentlich permanent geht das so.
Ja.
Und das eben, wie willst eben, also man kann jetzt auch nicht die toxischen Männer eigentlich
irgendwo
so angreifen,
nicht,
weil es ist halt nicht so gelernt. Es ist eben, man muss ihnen nur sagen, kommt's Leute, es gebe einen Weg raus,
ja,
und macht's was, ja.
Ja. Du hast, wir haben ein bisschen geschrieben mal übers Meditieren und so und du hast gesagt, du meditierst schon sehr lange. Ich glaube, seit du 6 bist.
Nein,
hast du
6 noch nicht. Nein.
16.
Was war's?
16.
Also
okay,
bewusst
fast.
16, vielleicht ein bisschen früher schon. Ja. Eben durch die Hippie-Mama auch ein bisschen mit Yoga und Buddhismus in Kontakt gekommen.
Hast du das Gefühl, dass du auch durchs Meditieren und durch dieses Auseinandersetzen mit diesen Themen, was man vielleicht mit 16 normalerweise noch nicht macht, einfach mehr Verständnis hast und mehr siehst als andere?
Ja, also Meditieren, eben, da wollte ich hier noch dazu kommen, ist natürlich das Um und Auf eigentlich, um sich als Mensch weiterzuentwickeln.
Mhm.
Also dazu gibt es mittlerweile Studien, das ist jetzt nicht nur irgendeine religiöse Sache,
ja,
sondern es ist einfach das Um und Auf, um dich selbst zu finden und da sollte man eigentlich nicht dran vorbeigehen. Ich weiß, es ist schwierig, auch vielleicht wieder so ein Ding, was vielleicht eines der schwierigsten Sachen ist, was man machen kann, sich hinzusetzen und meine Ruhe geben. Weil viele glauben, also es gibt ja eben noch diese verträumte Welt, das Meditieren ist, man setzt sich hin und schläft so ein bisschen.
Ja.
Und das sollte es eben genau nicht sein. Es
ja,
ist eigentlich hellwach,
ja,
aber zugleich eben unter Kontrolle, also du bist unter Kontrolle, aber es fährt sich sozusagen Körper ein bisschen runter, wenn man möchte. Und es ist einfach extrem wichtig. Also es gibt, mich hat zum Beispiel sehr beeindruckt den Film Doing Time, Doing Vipassana. Der ist, gibt es auf YouTube zum Beispiel. Da haben sie wirklich einen Test gemacht. Da ist ein buddhistischer Mönch in das Gefängnis eingeladen worden in Indien. Und es wurde halt zu den Gefängnisinsassen gesagt, ja, ihr könnt euch da anmelden. Wenn ihr euch anmeldet, müsst ihr halt 100% committed sein. Das dauert halt, was weiß ich, weiß jetzt nicht, 3 Wochen oder so.
Mhm.
Da seid ihr dann nur in diesem Meditationszelt, müsst ihr halt meditieren und wirklich nur diesem Lehrer sozusagen Anweise folgen und das machen. Und die haben sich ja gedacht halt im Gefängnis, ja, fuck it, gehen wir halt hin, was machen wir sonst mit unserer Zeit? Weil die indischen Gefängnisse sind nicht so wie bei uns halt, schauen ein bisschen wilder aus und
ja,
so. Und sagt, ja, da eben, das ist ein bisschen gewanderter und Ding und passt schon. Ja, und dann haben sie es halt immer wieder so interviewt und nach den ersten 3 Tagen haben sie gesagt, ja, das ist schlimmer wie der Häfen eigentlich.
Wow.
Aber lustigerweise, nach dieser Zeit waren die halt komplett umgedreht.
Okay.
Das waren gute Menschen am Ende, das waren Mörder und was weiß ich.
Wahnsinn.
Und am Ende waren die voller Liebe, haben sich noch verabschiedet bei ihren Wärtern und haben geweint. Als Mann, als indischer Hardcore-Prolo-Mann, der vorher Leute umgebracht hat. Also das sind, ja, und man, das siehst du, selbst solche Leute können durch Meditation sich 100% ändern. Also wie viel mehr kannst du dich ändern, wenn du unter Anführungsstrichen jetzt nur toxisch Masculinity hast? Also
ja,
also es ist machbar. Also ich würde es echt mit Meditation machen. Gut ist natürlich, wenn man Lehrer sucht auch, ist immer wichtig, finde ich, weil es selbst hinzusetzen bringt wenig, weil man eigentlich nicht weiß, wo geht's hin, was mache ich eigentlich.
Ja.
Also eben, deswegen ist oft, also ich kann zum Beispiel den Sadhguru wärmstens empfehlen. Der hat auch dieses Inner Engineering-Programm, das kostet jetzt ein bisschen was, aber das ist so ein Online-Programm, da macht man das und das ist echt cool eigentlich. Und Sadhguru, also wenn man sich da mal was anschaut, ein bisschen.
Kennst du die transzendentale Meditation?
Ja, kenne ich auch, wobei ich da ein bisschen aufpassen würde.
Weil das hat mich eine Zeit lang interessiert, weil ich, das gab es in Wien, das wurde angeboten und ich habe wirklich überlegt, ob ich das mache. Ich habe es mitbekommen von einem Freund, meines Ex-Freunds, der bei Google arbeitet und denen ist das halt gezahlt worden. Für mich hat es ein bisschen so geklungen, ja, macht das, damit ihr besser funktioniert. Aber ich habe dann auch ein bisschen reingelesen und gesehen, dass das wirklich die ärgsten Business-Leute machen, jeden Tag, um einfach gut zu performen.
Ja, sicher. Also dem ist, ich meine, die TCM, ich weiß nicht, wo sie jetzt hingegangen ist, aber es ist so, dass die halt, also wie das angefangen hat, das war glaube ich schon, weiß nicht, auf 70er, keine Ahnung, aber da sind halt echt viele in der Irrenanstalt gelandet von denen. Also ich würde halt
Oh,
aufpassen.
wow, okay.
Mittlerweile ist es aber eben wahrscheinlich ein bisschen geregelter,
Ja.
aber auch der Regisseur, der eine ist doch, der mal Holland Drive und so gemacht hat. Ah, shit, hey, ich stehe jetzt auf der Leitung.
Fällt
Ganz
dir gleich noch
bekannter, ja.
ein.
Aber ja, auf jeden Fall, der ist auch irgendwie dabei. Und bei dem Film merkt man es auch oft, der macht halt auch echt weh, das Zeug. Und eben, also da muss man halt echt aufpassen, weil es oft halt, ja, wenn das ungeführte Meditation kann ich halt echt auch ins Irrenhaus bringen, ja, weil es dein Bewusstsein halt irgendwann öffnet.
Ja.
Und da kommt halt ziemlich viel Dreck auch raus, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit Meditieren begonnen, auch mit einem Coaching-Programm von Laura Seiler. Und das war halt wirklich, es gab am Anfang einen Meditations-Crash-Kurs mal überhaupt, um zu lernen, okay, was ist das überhaupt? Weil ich glaube, die meisten Leute, die das noch nicht gemacht haben, glauben, meditieren heißt nichts zu denken. Und man kann nicht nichts denken und man kann aber, was interessant ist, nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Also es geht nicht, wenn jemand sagt, ich habe meinen Kopf so voll, ich denke an 100 Sachen. Nein, das geht nicht. Man kann nur an eine Sache denken. Und im Meditieren geht es eben darum, bewusst genau dieses Denken zu lenken und den
Zu
Fokus zu
kontrollieren
bekommen,
eigentlich.
genau zu
Eigentlich
kontrollieren.
eben, man muss eigentlich die Kontrolle über sein Leben erlangen. Das ist der
Genau,
Punkt.
ja.
Und das ist eben, das ist mir zum Beispiel 100-mal wichtiger, als eben jetzt ein super Businessman zu sein, dass ich mal mich kontrollieren kann, weil das
Ja.
ist schon schwierig genug.
Ja.
Und wenn ich das zu 100% schaffe, dann bin ich eigentlich happy, ja. Dann sind wir wieder beim Punkt, dann würde ich mich feiern, ja. Aber dann muss ich mich wahrscheinlich nicht mehr feiern, weil dann passt wahrscheinlich alles.
Genau. Was würdest du jetzt, wenn jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele männliche Hörer ich habe, aber ich glaube doch einige. Was würdest du diesen Hörern jetzt sagen, wenn sie sich während des Gesprächs denken, der Raphael wirkt eigentlich ziemlich cool, gelassen, in der Mitte, eigentlich hätte ich das auch gerne. Wie soll ich denn beginnen?
Also ich würde mir
Was?
echt so ein bisschen Sadhguru mal anschauen. Also ich meine, es hat jeder Lehrer auch Kritik heutzutage, wenn du ins Internet gehst.
Ja.
Sadhguru wird halt irgendwie angekreidet, dass er irgendwie mit dem indischen Politiker zu viel macht. Aber ich meine, wenn du halt irgendwie auch Erfolg haben willst, dann musst du halt auch oft zu den mächtigen Menschen gehen, um etwas zu bewirken.
Ja.
Und das sehen halt oft viele nicht. Und viele wollen halt so underground bleiben und keine Ahnung. Aber eben, also ich finde Sadhguru sehr gut und er will halt wirklich jeden erreichen. Und man muss sich nur einfach die Interviews mit anhören. Also es gibt keinen normaleren Menschen wie den Sadhguru, traue ich mir jetzt sagen. Also ein Dalai Lama vielleicht noch. Aber wenn du den so siehst, der ist einfach 100% normal, 100% da,
Ja.
komplett relaxed. Also du wirst doch keinen entspannten Typen sehen. Und eigentlich, wenn man den sieht, denkt man sich, ja, eigentlich wäre es cool, wenn man selber so drauf wäre. Und
Okay.
eben, der macht zum Beispiel so Sachen wie Inner Engineering und so. Und ja, und oft, also auch im Buddhismus ist natürlich der Anfang oft vielleicht ein bisschen fremd, gerade für uns, für unsere westliche Welt, weil ja,
Ja.
wir sind halt, bei uns ist das Stahl und Strahl und alles muss irgendwie. Und oft sind halt auch, Sadhguru singt oft dann in Indisch irgendwelche Mantras und so, ja. Und das ist für, also gerade für Männer, glaube ich, dann nochmal befremdlicher.
Noch komischer,
Frauen können sich
ja.
dann noch mehr öffnen, Männer dann eben schon mal gar nicht mehr oft. Würde sagen, was hast das? Was bringt mir das? Was ist das?
Ja.
Aber da muss man halt auch wieder zur Realität zurückkommen. Die Realität ist, alles ist Schwingung. Und diese Mantras sind halt oft sehr Urschwingungen, wenn man so möchte. Aus denen, also so Urlaute, und die auch wirklich im Körper was bewegen, also wirklich was bewegen können. Ja?
Ja.
Also manchmal dauert es halt länger, wenn dein Körper sehr starr ist.
Ja.
Aber es kann halt eben, also es bewegt was, weil alles nur Schwingung, Energie ist. Es ist so.
Ja.
Jedes Atom ist, alles ist nur Schwingung. Eigentlich können wir es, eigentlich könnten wir, wenn wir wollen würden, alles sofort immer ändern, in jedem Augenblick. Mhm. Es liegt nur an uns, aber dann kommen halt dieses Hindernis des Gewussten und diese ganzen, ich bin ja ein Mann, ich muss ja so sein, ich muss das machen, ich muss jenes machen. Ja, musst du nicht. Du musst nichts. Du kannst alles loslassen und eigentlich ins Hier und Jetzt gehen, weil das ist sowieso das Einzige, was du immer haben wirst. Du wirst nie irgendwas besitzen, nur das Hier und Jetzt.
Das stimmt, ja. Oder wie man so schön sagt, ins Grab nimmst du auch nichts mit, oder kannst du auch nichts mitnehmen.
Da ist auch nur das Hier und Jetzt. Also und dann wird es oft noch krasser. Also dann bist du halt wirklich du wirst dann sogar gezwungen, glaube ich, wenn du stirbst, ins Hier und Jetzt. Dann bist du nur mit dem Hier und Jetzt, weil es gibt nichts anderes in dem Moment mehr. Deinen Körper verlierst du ja. Und dann scheidet sich halt oft der Weg. Ja.
Da habe ich mal eine heftige Meditation gemacht. Das ist nämlich auch, glaube ich, so ein Thema, mit dem sich nicht viele auseinandersetzen wollen, mit dem Thema Tod. Und ich hatte eine Meditation gemacht, bei der man am Sterbebett gelegen ist und auf sein Leben zurückgeblickt hat. Und das war so schlimm irgendwie, weil man sich wirklich diese Situation vorgestellt hat. Aber man hat gemerkt, es wird alles unwichtig. Also wenn man sich wirklich gut, da habe ich schon viele Meditationen gemacht, das hätte ich niemals einfach so jetzt als erste Meditation gemacht, aber wirklich in diesem Moment, wenn man sich da reinversetzt und wirklich in der Meditation ist, man merkt, es ist alles egal, weil es ist alles irrelevant, außer jetzt gerade. Und
das ist lustig, weil das ist, dadurch bin ich zur Meditation gegangen, dadurch habe ich eigentlich mein Leben geändert und dadurch ist mir das Meditieren und alles viel wichtiger geworden, wie jetzt Jobs.
Inwiefern?
Bin auch halt erst eben so mit 15 und so mal im Bett gelegen und plötzlich habe ich gewusst, ich wusste, wie das ist, wenn man stirbt. Also ich hatte diese Erfahrung sozusagen, wie es ist, wenn ich jetzt sterben würde. Wirklich mit fast Panikattacke und Co.
Aber darf ich nachfragen, wie du hast es gewusst?
Ich habe einfach nachgedacht und irgendwie dadurch ist das irgendwie getriggert worden und hatte dieses Gefühl, ich sterbe jetzt sozusagen. Mhm. Und wirklich, also eben fast Panikattackenmäßig, also heftig. Da musste mich wirklich meine Mama kommen und sogar beruhigen. Und da habe ich aber gewusst, es gibt was ist, wenn das eben wirklich dann ist? Und dieses Unumgängliche war das, was mich so schockiert hat an diesem Tod. Mhm. Also wenn da eine Zeit gekommen, dann ist das du kannst nicht sagen, fuck it, das mache ich morgen. So will ich das jetzt so machen. Oder so. Zahnarzt, schieben wir halt noch ein bisschen raus. Und so. Nein, das in dem Moment, und das ist mir eben da so bewusst worden, in dem Moment, es gibt, also du wirst sterben, Punkt. Mhm. That's it. Und was man eben mit dieser Information, wenn du die wirklich mal gespürt hast, glaube ich, dann weißt du, eigentlich muss ich was machen, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin so ein bisschen ein Kontrollfreak und jetzt habe ich auch das Gefühl, aber ich möchte das eigentlich schon irgendwie kontrollieren können, soweit es natürlich möglich ist, diesen Tod. Mhm. Und im Buddhismus gibt es eben viele, die das schaffen, das zu kontrollieren, die auch wirklich, wenn sie möchten, sterben können und solche Dinge.
Wie Osho, glaube ich, der, bei dem war das, kennst du den Autor?
Osho kenne ich schon, ja.
Aber der hat ja auch seine, also bei dem, was ich...
Aber der war nicht buddhistisch, glaube ich.
War nicht?
Nein. Der hat so eine eigene, also viele sagen Sekte sogar gegründet.
Ja, das habe ich auch, gelesen. Aber bei dem war das, ich glaube, der Tod war wirklich so, dass er gesagt hat, so, er ist jetzt fertig und ist halt gestorben.
Ja, das machen im Buddhismus viele große Heilige.
Heftig.
Die können einfach...
Aber ja, heftige Erfahrung mit 15, also Wahnsinn. Würdest du sagen, weiß nicht, ob du daran glaubst, aber dass du eine alte Seele bist, dass du schon mal gelebt hast?
Ich sage immer, ich bin ein Opa.
Du bist ein Opa, ja? Okay.
So war ich immer. Deswegen mochte ich es auch immer eher ruhiger. Und, und meine Beziehungen waren immer extrem lang. Also ich bin halt so eher von Natur aus einfach so.
Du hast deine Agentur mit drei weiteren.
Genau.
Die läuft ganz gut, also wirklich erfolgreich. Ich habe mir vorher eben die Kunden durchgesehen und wirklich Hut ab. Seit wann gibt es die Agentur?
Oh mein Gott, das ist eben alles so natürlich gewachsen.
Ja.
Es ist eben eigentlich wirklich aus unserem Instagram auch wieder daraus entstanden. Das sind eigentlich Freunde, die wir über Instagram, also am Anfang war Instagram so eine Community-Geschichte, eine wirklich echte. Mhm. Und wir sind echt rumgelaufen durch Wien und haben Fotos gemacht mit dem Handy am Anfang noch. Mhm. Also es war komplett relaxed. Instagram hat auch nicht Facebook gehört, was es noch viel geiler gemacht hat. Und von dieser Zeit, eben von dieser Zeit stammen zum Beispiel auch meine Followers. Also Instagram ist dann in jedem Land rangegangen und hat sich die geilsten Leute für sie, halt die geilsten Leute rausgesucht und haben die auf eine Liste, Suggested User Liste gegeben. Jetzt sind da nur mehr Stars drauf, mehr oder weniger. Aber damals waren das halt irgendwelche Leute, weil es gab noch keine Stars auf Instagram.
Ja.
Und ja, und da war zum Beispiel meine Frau ewig drauf. Die war, glaube ich, 3 Jahre drauf, hat ihre Follower alle daher. Und ich war eben da auch mal ein paar Monate drauf. Und daher kommen meine Follower, was natürlich ein Segen und ein Fluch ist, weil diese Leute eben, die steigen halt einmal ein, folgen die und sind eigentlich nie wieder da. Das heißt, unser Engagement ist einfach mal komplett im Arsch, unser Engagement. Und natürlich mittlerweile ist aber eh das Engagement bei jedem komplett im Arsch bei Instagram, also ist eh schon egal. Ja. Aber egal, aber nichtsdestotrotz. Ja, also daraus entstand das alles. Wir sind da wirklich mit diesen zwei, mit denen jetzt auch arbeiten, rumgelaufen und irgendwann, ja, sind halt immer mehr Aufträge gekommen. Wir konnten es eigentlich selber nicht mehr bewältigen. Haben die Leute, eben die beiden dazugeholt, die sind auch so wie wir, die wollen gern eben selbstständig arbeiten. Also wir, das ist ein Kollektiv. Mhm. Bei uns gibt es keine Hierarchie, das gibt es einfach nicht. Mhm. Also jeder macht, was er will und es ist eher so, dass wir oft streiten, ja, mach du das noch, oder dass wir halt auch beim Geld dann oft sagen, ja, du kriegst mehr. Also das, ist ja, das liebe ich halt, und mit solchen Leuten zu finden, ist halt natürlich unique. Also es ist eben wirklich immer so, dass wir eigentlich jeder versucht, das Beste für den anderen zu machen, und das ist super und auch unterstützungsmäßig. Und deswegen, also wir haben mal überlegt, dann wirklich eine richtige Agentur daraus zu machen, und dann haben wir überlegt, nein, wir wollen das nicht, wir wollen eigentlich keine Hierarchien, wir wollen eben keine Azubis haben, auch aus dem Grund, weil ich oft sehe bei Agenturen, die haben halt Azubis und dann macht er irgendeinen Instagram-Account und eigentlich, ja, dann kann es die Firma selber eigentlich teilweise schon besser wieder. Mhm. Natürlich kostet es dann, keine Ahnung, 500 Euro im Monat für die, aber ich meine, dann brauchst du das lieber gar nicht machen.
Ja.
Und dann eben, und deswegen ist uns wichtig, dass wir das selber machen, wenn wir das machen, weil wir einfach eben, wir wissen halt, wie es geht. Wir müssen niemanden mehr anlernen, wir wissen genau, wie es geht, wie es läuft, und ja, that's it. Und das ist, ich meine, wenn man eine Agentur arbeitet, weiß man eh, wie schwierig das oft ist, die Leute auch dieses Verständnis beizubringen, dieses, also auch bei unseren Kunden oft, also da kämpfen wir echt oft, dass man ihnen das Verständnis beibringen, dass das jetzt nicht dieses Handyfoto, was sie so nebenbei geschossen haben, dass das jetzt geil kommt, halt auf so einer sehr hochwertigen Firmenplattform.
Ja.
Das ist halt echt, da kämpfen wir immer noch, und das, ja, das ist halt immer...
Es klingt, finde ich, deine Arbeitswelt, sage ich jetzt mal so, als wäre alles sehr entspannt und sehr locker und sehr, ich meine, es ist trotzdem eine Agentur.
nein, so ist es nicht. Also ich bin schon sehr, also ich hatte letztes Jahr auch Panikattacken wieder vom Arbeiten hauptsächlich. Also eben, weil das ist halt diese Immer-on-Mentality und die fordern halt auch alle Firmen mittlerweile, also gerade wenn du selbstständig bist.
Ja.
Also es gibt keine Wochenenden, und wenn die das Zeug haben wollen, die schicken dir was, das muss am Abend fertig sein.
Ja.
Und gerade beim Videoschneiden, ist, man weiß jeder, was das bedeutet oft. Mhm. Also gerade beim Videoschneiden, früher war das so, ja, da hat der Kunde mal einen Monat gewartet oder 2 Monate, bis das Video fertig war. Aber jetzt mit eben Social Media, das Video muss, also 2-3 Tage muss das fertig sein meistens.
Also sehr viel Druck auch.
Ja, eben, es muss echt schnell passieren, und ja.
Wie gehst du damit um? Oder wie findest du den Ausgleich?
Ja, eh durchs Meditieren noch durchs am Meditieren. Ehesten, ja. Aber eben, dann gibt es echt Tage, wo ich nicht mal das schaffe teilweise.
Ja.
Und da eben, dann geht es halt an die Grenzen oft. Ja.
Ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, dass ihr diesen Erfolg hättet, wenn du nicht meditieren würdest, nicht dich mit dir beschäftigen würdest und einfach diese Seiten zulässt, die du zulässt?
Gute Frage, ja. Ich denke trotzdem schon, ja. Aber ich wäre wahrscheinlich im Burnout irgendwann.
Ja,
aber es ist,
das habe ich mir gedacht.
Eben,
ja.
Ich bin eigentlich auch so ein Typ, ich kann nicht so viel arbeiten. Das ist einfach meine innere Uhr tickt so.
Ja.
Also ich habe das schon länger gemerkt, ich kann nicht, ich könnte nie jetzt 40 Stunden nochmal so normal arbeiten.
Ja.
Also deswegen habe ich Gott sei Dank schon einen Job, der ein bisschen anders ist.
Mhm.
Aber natürlich gibt es dann oft eben dann doch die Wochen, wo das halt dann eben passiert, wo man doch einfach mehr arbeitet.
Ja, ich glaube, jeder hat seine eigenen Grenzen, und es,
genau.
Ich finde es immer schwierig zu sagen, wenn, oder wenn jemand sagt, ja, arbeite mehr, oder der arbeitet zu viel oder der schafft viel mehr. Und ich denke mir, naja, wenn ich das Höchste, was ich geben kann, deine 60% sind und meine 100 schon, dann kann ich nicht mehr machen, weil
Ja, vor allem, es ist dieses Mehr, das habe ich halt einmal im Handel zum Beispiel immer angekotzt. Es war immer mehr, macht mehr. Jedes Jahr muss so viel Prozent drauf sein, dann muss das. Du musst deine Mitarbeiter motivieren, es muss immer mehr sein, du musst mehr Teile verkaufen pro Bon. Du musst, es ist immer in die Richtung gegangen, mehr und das hängt mir so zum Hals raus. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich auch extrem gegen diese Entrepreneur-Leute und so, weil dieses Mehr kotzt mich so an, weil die Welt ist halt begrenzt, Punkt.
Ja.
Und wenn du nimmst du es eigentlich schon wieder wem anderen weg. Das muss man halt auch mal verstehen. Also aller Erfolg, den du hast, fehlt eigentlich wem anderen. Das ist so. Weil im Universum gibt es eine begrenzte Anzahl an Atomen und was auch immer. Und wenn du etwas nimmst, fehlt es dem anderen. Also das heißt, je mehr du nimmst, eigentlich desto mehr nimmst du eigentlich wem anderen was weg. Und das ist halt auch ein Punkt. Und gerade eben bei diesen Firmen, man sieht es sie beuten die Welt aus, sie beuten die Leute aus. Es ist halt ein Fass ohne Boden. Und ich denke mal, eben, wo führt es hin? Es kann nur zum Crash führen eigentlich.
Würdest du dann diesen Spruch, den ich zum Beispiel sehr feiere, was denkst du darüber? Ich glaube, er geht irgendwie so, der Erfolg anderer lässt deiner nicht kleiner werden. Weil es oft halt dieses, gerade auf Social Media, aber auch generell dieser Neid und diese Missgunst, auch gerade in Österreich, muss ich dazu sagen.
Ja, ist ganz schlimm.
Und ich sage auch immer, Schau doch nicht nach links und rechts, außer du lässt dich inspirieren, aber mach doch dein Ding, weil da können noch so viele erfolgreich sein. Du kannst trotzdem erfolgreich sein, wenn es deine Herzensangelegenheit ist und du dafür brennst.
So ist es. Also ich ertappe mich oft selber auch, dass man, der hat jetzt die Collab gekriegt oder so, die hätte ich auch gern. Und dann denke ich mir eigentlich, fuck it, das ist doch geil und lass es und ist doch super und fertig.
Und aber wie würdest du das mit dem jetzt verknüpfen, weil du gesagt hast, je erfolgreicher das man ist, desto weniger erfolgreich ist
irgendwo
dann für andere
halt.
Da.
Irgendwo, deswegen sage ich, Erfolg ist für mich eben nicht mehr im Wachstum, im Wirtschaftswachstum oder was auch immer. Erfolg ist für mich, wenn du dich kontrollieren kannst, Punkt.
Ja.
Das ist für mich wirklich Erfolg. Und und das heißt eben nicht, dass du jetzt nichts mehr machst. Das sollte man nicht falsch verstehen. Ich finde eben, du darfst auch immer noch ein Manager sein, du darfst immer noch führen, du darfst auch immer noch Firmen aufbauen.
Ja.
Aber du musst einfach mal verstehen, was das bedeutet. Und ich glaube, dass du so anders auch eben aufbaust, wenn du weißt, okay, ich sollte vielleicht nicht Leute ausbeuten, damit ich noch billigere meine Sachen irgendwo checken kann.
Ja.
Und
das
einfach
Sinn,
noch mehr Gewinn mache, weil ich brauche noch mehr Gewinn. Ich meine, jeder braucht ein Bett und keine Ahnung. Ich meine, sicher will man ein bisschen schön leben und ich bin auch ein Luxuskind, also ich liebe Luxus, ich möchte das nicht missen.
Ja.
Weil wir sind eh alle hier in dem Breitengrad relativ privilegiert, sage ich mal.
Genau, ja.
Und irgendwo muss man dann auch sagen, wie viel mehr brauche ich eigentlich noch und wie viel mehr Autos brauche ich? Die kann ich ja alle nicht fahren oder was auch immer.
Ja.
Und ich meine, dann finde ich es natürlich geil, wenn du dann spendest oder was. Aber ich meine, wenn man dann wieder sieht, was die Leute spenden, so wie Elon Musk zum Beispiel, weiß jetzt nicht, wie viele Millionen er da irgendwie spenden wollte für die Health Food Organization. Ich glaube, es wäre für ihn immer noch ein Klacks gewesen. Und das ist halt immer der Punkt halt. Ja? Also selbst, dass er Twitter kauft, das ist für ihn einfach ein Klacks. Das ist für ihn, wie wenn wir halt mal 10.000 Euro was kaufen.
Was auch wieder kein Klacks ist.
Ja, ist auch kein Klacks, aber es ist halt einfach eben trotzdem.
Irrsinniger.
Ja, für ihn ist es halt einfach, es ist machbar.
Ja.
Und das ist eigentlich der Punkt. Wieso braucht er da eigentlich so viel? Ja,
das stimmt.
Aber nicht, ich schätze ihn nichtsdestotrotz extrem zum Beispiel. Also ich finde, es braucht ihn. Aber eben, er kann zum Beispiel mehr Geld natürlich irgendwo noch in andere Projekte fließen. Ich meine, was er schon macht, ist jetzt diese Weltraumgeschichte wirklich vorantreiben. Ob es jetzt wirklich notwendig ist, sei dahingestellt. Aber ich finde einfach den Gedanken gut, einfach weiterzugehen und sich auch als Mensch einfach weiterzuentwickeln. Und deswegen finde ich es eigentlich schon inspirierend und finde es eigentlich sogar wertvoll. Ob es jetzt am Ende Sinn macht, den Mars zu besiedeln und... ist wahrscheinlich,
das werden wir gar nicht mehr mitkriegen, glaube ich.
Ja, eben, werden wir nicht mehr mitkriegen. Und ob es dann wirklich eben es wirklich Sinn macht, wäre es wahrscheinlich trotzdem am Ende, hätte man gesagt, hätte er das Geld doch lieber in die Welt gesteckt.
Ja.
Könnte passieren. Aber nichtsdestotrotz, er hat Visionen, die er verfolgt, finde ich super geil. Ja. Und ich feiere den Typ echt gut.
Ja.
Aber ja, nichtsdestotrotz, er könnte mehr spenden, meiner Meinung nach. Ja.
Ja, kann ich unterstreichen.
Ja.
Wir kommen zum Ende. Und du hast gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört, du kennst die letzte Frage.
Oh, kann man gerade nicht erinnern.
Alles ich okay, das ist keine Überprüfung. Das war das letzte Mal auch schon
in
lustig
der Schule,
im Interview.
Oh Gott.
Nein, alles gut. Aber ich will nicht so tun, als ob die Frage das erste, also ob du es das erste Mal hören würdest und du denkst, dann kenne ich es eh schon. Aber egal, ich mach's so. Normalerweise stelle ich diese Frage anders, aber dir stelle ich sie jetzt so, weil es gut passt. grundsätzlich geht es immer darum, du kennst New York. Warst du schon dort?
Ja, ja, sicher.
Times Square?
Ja.
Kennst den großen Bildschirm, wo ja. Silvester immer der Countdown runtergezählt wird. Ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du diesen Bildschirm für eine Minute hast. Also du bist auf diesem Bildschirm. Ganz, 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 ganz groß. Der ganze Times Square sieht dir zu. Die ganze Welt hört dir zu, sieht dir zu durchs Fernsehen. Alle Augen auf dich. Aber was ich für dich anders mache, alle Männer dieser Welt, alle Männer dieser Welt hören und sehen dir jetzt gerade zu und du hast, keine Ahnung, ein paar Sätze, die du jetzt jedem mitgeben kannst, von jung bis alt. Was wäre das?
Puh, jetzt kann ich mich an die Frage erinnern, by the way. Habe ich natürlich nicht darauf vorbereitet, Klassiker.
Ja.
Aber ich würde eben, ich würde das sagen, traut euch weich zu sein, das ist eigentlich wirklich wichtig. Und traut euch, Emotionen zu zeigen und einfach das, was ihr auch fühlt, wirklich nach außen zu zeigen, auch ab und zu. Und ja, einfach keine Angst davor zu haben, weich zu sein, mhm. auch mal zu weinen, auch mal eben vor allem auch in Meditation zu gehen. Das ist einfach wichtig.
Ja.
Macht das, macht was aus euch. Schluckt es nicht runter.
Ja.
Geht auch in Therapie, wie du, das würdest du ja auch sagen,
oder? Ich würde sagen, ja, jeder.
Wirklich,
jeder.
Ja, geht in Therapie ja. und lasst euch helfen.
Ja.
Was ist das Problem? Es gibt keine starken Männer, es gibt keine, das gibt's alles nicht.
Mhm.
Hat es nie gegeben, ist nur ein Konstrukt.
Ja, ja, sehr cool.
Die meisten Frauen, by the way, finde ich, sind viel stärker.
Das,
nur mal so als Nebensatz.
Das war sogar eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ich weiß nicht, aber danke. Ja,
ja, ja. Mental, 1000%.
Ja.
Also in der Politik, jede Frau, also die meisten Frauen sind, es gibt leider Ausnahmen, aber die meisten Frauen sind bei der Politik Männern haushoch überlegen,
ja.
weil sie auch viel sozialer sind, weil sie Rückfragen machen. Also das, auch der Wissenschaftler, wovon ich vorher gesprochen habe, hat das gesagt.
Ja.
Frauen in der Politik, also jetzt bei Corona-Politik zurück zum Beispiel zu gehen, hat eine New Yorkerin, glaube ich, irgend so eine Studie gemacht und hat sich das angeschaut. Und in den Ländern, wo halt Frauen reagieren, war wirklich die Sterblichkeit weniger und die Wirtschaft mhm. war besser da.
Ah, ja.
besser da. Also ja, es macht Sinn.
Vielleicht hört das irgendein also, Politiker.
Ja, bitte. Lass die Frauen an die Macht. Der Future is female, ja.
Das Schlusswort nehme ich so mit. Danke dir vielmals, Raphael.
Danke,
sehr
vielen
cooles
Dank,
Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Mich
Dankeschön.
Auch, danke. Das war das Interview mit Raphael. Ich verlinke euch alles Notwendige in den Shownotes unten, also sein Profil. Ich verlinke euch auch den Guru oder diesen Mediator, den er genannt und empfohlen hat, für alle, die da auch mal reinklicken wollen. Ich verlinke euch auch den Wissenschaftler, den er benannt hat, mit diesen sehr, sehr interessanten Informationen. Ich finde, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir haben, glaube ich, fast eine Stunde geredet und ich habe so viel gelernt. Ich feiere diese Attitude, diese Soft-Male-Attitude. Ich finde es so, ich kann nicht mal sagen mutig, weil Raphael ist einfach so. Ich finde es einfach schön zu sehen und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr viele Menschen und vor allem Männer inspirieren wird. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt auf dieses Interview, vor allem von den männlichen Zuhörern. Ja, schreibt mir einfach gerne, wie ihr das Interview gefunden habt, entweder in die Kommentare oder auf Instagram @pineapplesandwine oder schreibt auch gerne Raphael auf Instagram @raphaelpeyer. Wir freuen uns beide sehr über euer Feedback und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, eure Anna.